Wenn sie zwei, drei Fehler machen, das kann eine große ikonische Marke schon anschlagen. Und dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein. Und bei einem Markenartikler ist die Marke neben den Mitarbeitenden das wichtigste Kapital, was man hat.
Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer
und Florian Hohmann.
Diese Folge wird präsentiert von PwC Schweiz.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meet the CFO. Und wieder stimmt unser Titel nicht. Wir sitzen nämlich einer CEO gegenüber im beschaulichen Arlesheim. Tina Müller seit Oktober 2023 hier als CEO tätig. Und wir freuen uns sehr, heute in die Beauty-Branche eingeführt zu werden. Ich muss den Gag dann doch schnell erzählen. Im Vorgespräch wurden uns hier neue Produkte auf den Tisch gestellt, und zwar Serum-Drops. Meine Vermutung war, dass man die lutschen muss, aber dem ist definitiv nicht so. Also wer von Weleda dieses neue Produkt ausprobiert, der sollte es sich auf die Haut direkt oder in die Creme einrühren, habe ich auch gehört. Also da gibt es wieder verschiedene Varianten. Wir werden bestimmt noch viele dieser Dinge lernen, wenn wir heute hier sind. Herzlich willkommen, Tina Müller.
Dankeschön. Und in der Tat, ich musste sehr lachen, als Sie das sagten, dass man die lutschen sollte. Und meine Antwort war ja, das ist wahrscheinlich typisch Mann, die Frage.
Aber
Verzeihung für diesen Satz. Und übrigens, Sie liegen gar nicht ganz so falsch mit Ihrem Titel CFO, weil ich seit Januar, jetzt bis dann Gott sei Dank der neue CFO kommt, am 15. September habe ich die CFO-Position mit übernommen.
Ad interim.
Ja, ad interim. Insofern kann ich jetzt auch sagen, ich war mal CFO.
Ja, wunderbar. Also das ist doch eine Bereicherung im Lebenslauf, würde ich sagen.
Total, ja.
Ja, das ist sehr spannend, aber bei den Drops, ich weiß gar nicht, macht Weleda eigentlich auch in Amerika Geschäft? Weil da hätte ich gesagt, dann ist man doch ein aber gefundenes Fressen für Rechtsanwälte, wenn die sagen, Drops, das müssen Bonbons sein, muss man da nicht Angst haben?
Nö, also wir sind in Amerika und unser Geschäft entwickelt sich auch sehr gut dort. Und die Hauptlinie in den USA ist unsere Skinfood-Linie. Und da werden wir auch die Booster-Serum-Drops einführen, ohne rechtliche Probleme.
Ja, wunderbar. Ja. Jetzt gucken wir aber zuerst mal kurz nach hinten, weil wenn man so ein bisschen die verschiedenen Stationen sieht, dann fallen da einem eigentlich immer große Marken ins Auge. Henkel mit Schwarzkopf habe ich lesen dürfen, den Umsatz verdoppelt unter der eigenen Verantwortung. Sias als neue Marke eingeführt, erfolgreich. Bei Opel gemeinsam mit Scholz & Friends den Werbeslogan Umparken im Kopf etabliert und damit dazu geführt, dass Opel vielleicht auch im Image oder in der Wahrnehmung sich neu positionieren konnte. Douglas, ein sehr großer Konzern, 3,5 Milliarden Umsatz ungefähr, so plus minus, in der Zeit, wo es darum ging, eben das Unternehmen eben auch zu transformieren, zu digitalisieren und dann letztendlich eigentlich an die Börse auch noch zu führen. Und dann die kleine Weleda. So, jetzt gucken wir aber erstmal zurück und dann kommen wir nämlich nochmal darauf, dann auch, warum die kleine Weleda durchaus Sinn macht und dann vielleicht auch ein Puzzlestück ist, was dann gut passt. Wenn man jetzt sagt, eben Henkel ist ja ein urdeutsches Unternehmen in der Nähe von Düsseldorf, nicht nur für die genannten Marken bekannt, sondern auch Persil und andere Dinge. Wenn man da die Verantwortung für eine Marke übernimmt, Schwarzkopf war das ja, glaube ich, damals, was ja auch eine alte Marke ist, und man selber eine junge Frau. Wie passt das eigentlich zusammen?
Ach, da habe ich nie drüber nachgedacht, ja, weil wenn man, also ich habe ja Betriebswirtschaft studiert in Deutschland und in Frankreich, habe ja dann bei L'Oréal angefangen und da bin ich ja erstmalig in die Kosmetikindustrie reingekommen. Und es ist ja so, dass wenn Sie in einer Landesorganisation sind, und ich hatte Schwerpunkt Marketing im Studium und wollte auch dann in diese Marketingkarriere rein, dann in einer Landesgesellschaft machen Sie hauptsächlich Vermarktung, ja, also eher Vertrieb, aber auch Vermarktung aus dem Marketing. Aber Sie kreieren, Sie positionieren nicht, Sie kreieren keine neuen Produkte, also Sie arbeiten nicht so sehr am Kern der Marke. Und deswegen hat es mich ja auch schon schnell dann in eine andere Position gezogen zu Wella, ins internationale Marketing, um eben das ganze Marketing-Mix auch in der Verantwortung zu haben. Deswegen habe ich eigentlich schon mit diesen traditions- und ikonischen Marken sehr früh begonnen. Und dann bin ich in der Kosmetikindustrie geblieben, weil das eine sehr, sehr schöne Industrie ist, mit einem guten Wachstum sowieso, ja, weil Schönheit und dann eben ja jetzt auch Gesundheit sind sehr treibende Faktoren für die Menschheit. Und dann gibt es relativ wenige wirklich deutsche Firmen, die ihr oder internationale Firmen, die ihr Headquarter in Deutschland haben, wo man diese Art von Marketing eben auch machen kann. Und Henkel als deutsches Unternehmen mit Headquarter in Düsseldorf hat eben diese globalen Marketingfunktionen in Düsseldorf. Und deswegen bin ich dann abgeworben worden von Henkel und bin 17 Jahre geblieben und habe angefangen als, ich weiß gar nicht mehr, wie es damals hieß, Produktmanagerin, Marketingmanagerin und habe dann die Karriere dort gemacht bis zur Chief Marketing Officerin für das weltweite Beauty-Geschäft. Nicht nur Schwarzkopf, also Henkel hatte auch andere Marken. Syoss ist eine große Marke, die wir eingeführt haben. Und am Ende habe ich dann nochmal geswitcht und bin in die Regionalverantwortung, also mehr in die Vertriebsverantwortung für eine Region, für Westeuropa, weil es sind immer zwei Seiten einer Medaille. Wenn man im FMCG-Bereich ist, dann hat man zum einen das Ganze, den ganzen Entwicklungsbereich, Positionierungsbereich und dann eben den vor Ort Sales- und Marketing-Job. Und dann habe ich eben geswitcht und habe diese Westeuropa-Region verantwortet und dann somit auch dieses Kapitel rund gemacht bei Henkel und dann ging es weiter.
Ja, Sie betonen ja auch immer, wie wichtig es ist, dass man das Produkt selber ins Visier nimmt und nicht nur die Story, die man drumherum
baut. Ja, genau, beim Marketing braucht Substanz. Weil Konsumenten und Konsumentinnen sind schlau und die merken sofort, was ist jetzt die Marketing-Story und wenn ich die nicht füllen kann mit einem echten differenzierenden Produktnutzen, dann ist das ein sehr kurzlebiges Geschäft, dann probiere ich das vielleicht, weil mich die Marketingkampagne angesprochen hat, aber dann entsteht eine Unzufriedenheit mit dem Produkt und dann gibt es keinen Wiederkauf. Gutes Marketing braucht auch eine hohe Wiederkaufsrate. Mhm.
Aber wie ist das eigentlich für einen persönlich, wenn man gerade jetzt die genannten Beauty-Konzerne und die haben ja auch alle Haarpflegeprodukte, ist es dann so, dass man am Anfang eben der super L'Oreal-Fan ist für die eigenen Haare, meine ich das jetzt, persönlichen Nutzen und hinterher wird man erst zum Schwarzkopf-Fan und dann wird man zum Syoss-Fan, also welche Evolution macht man da eigentlich selber mit?
Das tut man, weil man verwendet natürlich die Produkte, die man verantwortet, aber ganz wichtig ist, sich mit der Konkurrenz auszukennen. Denn am Ende benchmarken sie ja ihre Marke oder ihr Markenportfolio gegenüber der Konkurrenz. Natürlich, ich meine, ich bin jetzt über 25 Jahre in der Beauty-Industrie und diese Zeit bei Douglas, wo es ja ein Retailer war, wo wir über 200.000 Produkte hatten im Sortiment, dann eben auch im E-Commerce-Sortiment, da kann man nicht alles ausprobieren. Aber in meiner Douglas-Zeit habe ich wahrscheinlich so viele Produkte auf meinen Haaren und im Gesicht und am Körper gehabt wie sonst niemand, weil eben ich komme aus diesem Bereich. Ich habe immer sehr gerne Produkte entwickelt und dann hat man eben auch eine hohe Affinität, diese selber auszuprobieren. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass man, wenn man einen Markenartikler führt, man sich mit der Produktkategorie identifizieren sollte und auch eng dran sein sollte und mit den Produkten auch leben sollte. So. Und das war in meiner Karriere immer der Fall. Und jetzt bei Weleda bin ich natürlich mit meinem ganzen Douglas-Know-how auch gekommen. Und da bin ich auch ganz ehrlich, es stand nicht viel Weleda in meinem Badezimmer, bevor ich bei Weleda angefangen habe. Das war ja auch eine persönliche Discovery. Vielleicht sprechen wir auch nochmal darüber, wie die stattfand. Aber dann habe ich mich sukzessive natürlich ins Sortiment eingefunden. Und jetzt alles, was jetzt auch an Innovationen kommt, auf der Basis dieser extrem hohen Qualität der Formeln, ja, und jetzt in einer moderneren Fassung auch weiterentwickelt oder auch in die Segmente rein, die jetzt trendy sind im Markt, ja. Und das ist natürlich das Schöne, dass man eine Marke weiterentwickeln kann. Und damit auch seine Haut weiterentwickeln kann. Ich meine, ich habe bei Henkel oder bei L'Oréal angefangen mit Mitte 20, ja. Jetzt bin ich natürlich in der Anti-Aging-Zielgruppe, ja. Und ich weiß heute natürlich viel mehr über das Segment. Und das ist richtig, was Sie am Anfang sagten. Man kommt ganz jung in eine Firma und kann dann vielleicht auch noch nicht die Zielgruppe 50 plus so gut fühlen. Ja, dann fühlt man eben erstmal die jüngeren Zielgruppen, ja.
Aber sie hat ja schon, was wir rausgehört haben, ganz jung das Thema Marketing extrem begeistert. Also schon im Studium und dann im Berufseinstieg. Was war denn da die, das wird sich wahrscheinlich über die Jahre dann auch verändert haben, was die Faszination ist. Aber wissen Sie es noch, was für Sie immer die Faszination an dem Thema war, warum Sie in diesem Bereich wollten?
Ich habe damals ein Praktikum gemacht nach der Schule, bevor ich nach Frankreich gegangen bin, bei Apollinaris. Und Apollinaris hatte damals das Headquarter in meiner Heimatstadt, in Bad Neuenahr. Das ist dann irgendwann verkauft worden. Ja. Und ich habe dieses Praktikum in der Marketingabteilung gemacht. Und es gab eine Marketingleiterin. Und zu der Zeit gab es einen großen Relaunch für Apollinaris. Und dann wurde das Etikett neu gemacht. Und dann gab es noch Heppinger, eine Zweitmarke. Da wurde viel Sponsoring gemacht, damals für die Olympiade. Und ich habe zum ersten Mal mitbekommen, was für ein wichtiges Gut eine Marke darstellt. Also das Kapital einer Marke für ein Unternehmen. Und wenn Sie am Etikett so lange rumschrauben aus der Tradition dieser Marke Apollinaris und dann denken Sie ja erstmal so als Praktikantin, ja, was kümmert ihr euch so riesig ums Etikett? Jetzt ist doch schön, ja. Aber dieses Gewicht der Historie einer Marke, das habe ich da sehr früh gelernt. Und ich fand das toll, weil Marken kann man anfassen, also Produktmarken kann man anfassen, ja. Und das ist etwas Lebendiges, was man ändern kann, was man weiterentwickeln kann. Und das hat mich von Anfang an und dieses Praktikum war wahrscheinlich die Initialzündung, hat mich fasziniert. Und deswegen habe ich auch damals Betriebswirtschaft studiert, mit Schwerpunkt dann im Hauptstudium Marketing.
Und war dann das, was Sie in der Praxis jetzt über die Jahre erlebt haben, hat das Ihren Vorstellungen entsprochen von dem, was Sie damals als junger Mensch für eine Idee von Marketing hatten und dem, was Sie auch aus dem Studium damit bekommen hatten? War es in der Praxis dann ähnlich oder war dann Marketing plötzlich doch noch was ganz anderes?
Also Marketing hat sich über die letzten 20, 30 Jahre extrem weiterentwickelt. Also als ich anfing, gab es nichts Digitales. Ja. Da gab es auch kein Social Media etc. etc. Es gab keine Automatisierung im Marketing. Also ich glaube, kaum ein Fachgebiet hat sich in den letzten Jahren so geändert wie der Fachbereich Marketing. Und deswegen konnte ich mich immer weiterentwickeln, konnte auch Organisationen weiterentwickeln. Und es gibt immer etwas Neues im Marketing. Und das finde ich eben auch faszinierend. Und am Ende entscheidet ja der Konsument und die Konsumentin, wie erfolgreich man ist, weil die stimmen ja mit ihren Einkäufen ab. Und man hat eine direkte Abhängigkeit und man spürt es auch direkt. Wenn Sie 2, 3 Fehler machen, das kann eine große ikonische Marke schon anschlagen. Und dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein. Und bei einem Markenartikler ist die Marke neben den Mitarbeitenden das wichtigste Kapital, was man hat.
Mhm. Wir haben in dem Podcast naturgemäß schon öfter diskutiert, was gute CFOs ausmacht. Aus Ihrer Sicht dann vielleicht auch mal, wann ist man denn ein guter CMO oder wann ist man extrem gut im Marketing? Weil früher oder vielleicht auch heute noch so, wenn Leute, die nichts damit zu tun haben, an Marketing denken, ist das ja viel Kreativität, die denken über Werbung nach und sowas. Und in der Praxis ist Marketing ja, die kreative Seite gibt es, aber es ist ja auch teilweise sehr zahlengetrieben, analytisch, gerade im Performance-Marketing. Was macht denn jemanden aus, der gut im Marketing ist?
Also Sie haben es gerade schon angesprochen, analytische Fähigkeiten, einen Markt und eine Situation messerscharf zu analysieren. Mhm. Weil Sie haben immer eine Ausgangsposition und die kann sein, dass eine Marke Marktanteil verloren hat, dass eine Marke nicht mehr wettbewerbsfähig ist, aber auch, dass es einer Marke extrem gut geht. Und wie komme ich dann aufs nächste Level? Ja, das heißt, Sie haben immer die Analytik dahinter, auch was Kampagnen angeht. Ja, warum ist eine Kampagne erfolgreich? Warum ist die Conversion in den E-Commerce-Shop gut und warum nicht? Ja, das heißt, Sie brauchen diese analytische Seite. Sie brauchen aber auch die kreative Seite oder die innovative Seite. Und das ist nicht oft zu finden. Also von ganz vielen Marketingprofilen, die ich in meinem Leben gesehen habe, haben sie meistens entweder die analytischen, ja, oder sie haben die kreativen, innovativen, die sehr viel Gefühl auch haben für die Marke und die Ausgestaltung der Marke. Und das, sie müssen dann ein Team zusammensetzen aus beiden Fähigkeiten. Es gibt nicht, also es gibt niemanden, der alles komplett abdeckt, ja. Aber wichtig ist, dass sie im Team dann eben beides auch haben. Und den CFO, den ich immer mir gewünscht habe und der auch in einem Markenartikelunternehmen extrem wichtig ist, ist ein CFO, der Marketing-Investments als Investments deklariert und nicht als Kostenposition. Weil ich habe es natürlich in meiner Vergangenheit auch erlebt, wenn die Zahlen schlechter wurden, das Erste, was man gecuttet hat, war das Marketingbudget oder das Mediabudget. Das machen viele Firmen, aber das ist nicht immer der richtige Schluss, der da gezogen wird. Und große Markenartikler, jetzt auch in der Kosmetikbranche, wie jetzt Procter oder auch L'Oreal oder andere, die fallen nicht in dieses Pattern rein, dass sie sagen, wenn der Marktanteil runtergeht und die Zahlen schlecht werden, dann reduzieren wir sofort das Investment. Ja. Und dafür brauchen sie aber das richtige Controlling und sie brauchen das richtige Mindset bei einem CFO. Ich habe vieles erlebt schon, also dieses Mindset, aber auch andere Mindsets, wo man dann als CMO sehr ringen musste, um Verständnis zu bekommen, dass die richtige Maßnahme nicht ist, jetzt den Hahn zuzudrehen. Weil Marken agieren wie traditionelle Herdplatten, also jetzt nicht wie eine Induktionsplatte. Wenn eine Marke gut aufgeladen ist und die Platte ist heiß, dann braucht es relativ lang, bis sie wieder abgekühlt ist. Wenn sie aber kalt ist, dann braucht es extrem lange, dass sie wieder warm wird. Deswegen tut man gut daran, man kann hier und da natürlich variieren, aber man tut gut daran, das Markenkapital nicht so sehr runterzufahren, weil dann braucht es enormes Investment, um es wieder hochzubekommen.
Ich habe auch verstanden, dass eben wichtig ist, wenn man als Marketingverantwortliche unterwegs ist, dass es eine Neugier auf das Produkt braucht, dass man das Produkt leben muss im Idealfalle. Und wenn man dann aber eben wechselt aus dieser Anfangskarriere, die ja doch eben lang gegangen ist, 17 Jahre Henkel, zu Opel. Und von den Kollegen beim Handelsblatt im Podcast habe ich dann eben auch schon lernen dürfen, dass die Produkte damals, die Opel zu der Zeit auf dem Markt hatte, nicht wirklich konkurrenzfähig waren. Die Marke war verstaubt. Und man hat natürlich, glaube ich, als Marketingverantwortliche nicht so die Möglichkeit, das Produkt weiterzuentwickeln, wie das eben vielleicht im Dialog in einem Beauty-Unternehmen stattfinden könnte. Was hat Sie an der Stelle gereizt?
Also das, was Sie zum Schluss gesagt haben, dass Sie als Marketingvorstand beim Automobilkonzern nicht so am Produkt entwickeln können wie in der Beauty-Industrie, das ist absolut richtig. Und das war auch ein Aspekt, warum ich dann gesagt habe, jetzt gehe ich wieder in meine alte Branche zurück. Was mich fasziniert hat, war eigentlich wieder eine ikonische oder damals mal ikonische Traditionsmarke zu transformieren. Und das war natürlich schon die Marke, das Markenkapital war sehr, sehr runtergefahren. Ja. Und die Produkte waren nicht à jour, das Markenimage war angeschlagen. Und das ist natürlich eine ganz große Aufgabe. Und wahrscheinlich hätte ich das nicht gemacht, wenn ich nicht auf zwei Personen getroffen wäre. Und das ist manchmal im Leben so. Dann gehen sie durch die Tür und treffen Menschen und merken, mit denen könnte man das aber gut versuchen. Und das war damals der damalige CEO, der Karl Thomas Neumann, und die damalige Chefingenieurin Mary Barra, die ja heute noch die einzige CEO eines weltweiten Automobilkonzerns ist. Ja. Und mit Karl Thomas Neumann war ich mir total einig, dass es um Opel wieder in bessere Schuhe zu bekommen, braucht es auch ein ordentliches Investment und es braucht neue Ansätze. So, und da waren wir uns einig und er sagte zu mir, also er fände das super, dass ich aus einer anderen Branche komme und lass uns das doch zusammen versuchen. Und dann hat er mich nach Detroit geschickt zu Mary Barra, die habe ich kennengelernt. Von der einen Stunde, die wir gesprochen haben, haben wir 50 Minuten über Kosmetik und Fashion gesprochen. Und sie sagte, sie möchte unbedingt jemanden haben aus einer anderen, aus einer FMCG-Branche, weil die Automobilbranche ist ein Inzuchtverein und wir brauchen mal Flair jetzt von außen. Und beide haben mir das Gefühl gegeben, sie stehen hinter einer Transformation. Und dann habe ich gesagt, das ist mal was ganz anderes, ja, und ich mache das. Und das habe ich auch nie bereut, weil wir haben ja große Dinge auch getan für die Marke. Und ich habe zufällig vor 2 Wochen, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Zeitung es war, wurde nochmal über Opel gesprochen, wie der Marktanteil sich entwickelt hat. Und da war die ganze Marktanteilskurve. Und in der Zeit, wo wir das angeschoben hatten mit Umpacken im Kopf, das war übrigens die einzige Periode, wo der Marktanteil wieder nach oben ging. Also es war auch spürbar, dass das, was wir getan hatten mit noch recht alten Autos, weil die neueren Autos kamen ja erst später, dass das einen Effekt hatte auf den Marktanteil. Und dann aber mit Verkauf der Marke ging der Marktanteil immer weiter runter und ich war ziemlich erschrocken, wo der Marktanteil jetzt gelandet ist, ja. Und ja, das ist sehr schade, ja.
Vielleicht kann man das in dem Fall mal deutlich machen, wie viel Einfluss man dann oder wie man das angeht dann aus einer Marketingperspektive, weil wenn Sie zu Opel kommen, das muss ja dann Hand in Hand gehen. Man muss das Unternehmen ja ganzheitlich verändern. Also wenn es um die 4 Ps im Marketing geht, ein wichtiges davon ist Product und da haben Sie nur wenig Einfluss drauf im Marketing. Also dieses Umpacken im Kopf, ich habe das auch als Konsument miterlebt, fand ich auch eine großartige Kampagne. Das hat das Markenimage dann auch verändert, man hat es gemerkt, aber ohne dass die Autos ein viel moderneres Design bekommen hätten, hätte man das ja gar nicht hinbekommen. Wenn es aussieht wie ein langweiliger alter Wagen, da kann ich ja im Marketing machen, was ich will. Also wie kriegt man das dann hin? Man kann ja im Marketing nur so viel selbst tun dafür, oder?
Also die Zyklen in der Automobilbranche sind natürlich deutlich länger als im Fast-Moving-Consumer-Goods. Genau. Also bis ein neues Auto vom Anfang der Entwicklung bis es auf die Straße fährt, vergehen 3, 4, 5, 6 Jahre. Jetzt war ja schon einiges in der Pipeline. Es war ja schon einiges angestoßen. Man konnte aber viel noch ändern bei den ganzen Features, die ein Auto hat, ne? Bei den ganzen Ausstattungen. Und kein Einfluss ist auch falsch. Sie arbeiten in einem Trio in der Automobilindustrie, also Marketing und Produktmarketing, das war ja auch in der Verantwortung, Designer und die Chefingenieure, also die Ingenieursabteilung. Und das ist ein ständiger Diskurs. Und ich erinnere mich noch an Situationen, wo ich dann gesagt habe, wenn wir jetzt den neuen Insignia machen, so als das Luxusauto von Opel, dann brauchen wir da Massagesitze drin, ja. Und das sind so Momente, wo man dann ein bisschen belächelt wird, ne, nach dem Motto, jetzt erzählt die uns was von Massagesitzen, weil sie kommt ja aus der Kosmetikindustrie. Aber da habe ich auch nicht locker gelassen. Ich habe gesagt, wir müssen das anbieten, weil es ist allein fürs Image wichtig. Und dann haben wir Massagesitze ausprobiert und die waren mir aber nicht, die haben nicht genug massiert, ne? Und da haben wir so lange gerungen und sie müssen sich natürlich Akzeptanz verschaffen, auch indem sie hartnäckig dann sind aus der Marketingseite. Und sie müssen den Ingenieuren und den Designern immer die Brille des Kunden und der Kundin vorhalten. Und zwar nicht die Brille bei Opel der aktuellen Kundschaft, sondern der Zielkundschaft. Sie haben ja eine Zielgruppe vor Augen, die in Zukunft ja Opel fahren sollte. Und die haben gewisse Ansprüche. Und das kann man ja mit Marktforschung auch alles untermauern. Das ist gar nicht kompliziert. Und dann ist es wichtig, dass, das Bewusstsein zu kreieren dafür. Und das ist ein harter Job, ja. Jedenfalls bei Marken, die so lange in Anführungsstrichen schlecht gepflegt worden sind. Aber ich glaube, durch meinen ganzen Lebenslauf zieht sich, dass ich die Herausforderung liebe, ja, Dinge zu bewegen, auch ein gewisses Risiko eingehe oder Mut habe, Dinge zu bewegen. Es klappt ja nicht immer alles, ist sehr klar. Die Flop-Rate im Marketing ist groß, auch bei Neuprodukten. Ich habe ja mal mit Professor Hans-Willi Schroff ein Buch darüber geschrieben, warum Produkte und Startups floppen. Da gibt es viele, viele Gründe, warum die Flop-Rate so hoch ist. Und eigentlich versucht man ja im Laufe einer Karriere dann besser zu werden, dass einem die Flops, die man hatte, früher nicht nochmal passieren. Ja.
Werbung. Unsere Wirtschaft steht vor großen Veränderungen. Neue Technologien, geopolitische Spannungen und die Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit prägen auch die Finanzwelt. Gerade CFOs sind gefordert, diese Entwicklung nicht nur zu verstehen, sondern aktiv zu gestalten. PwC bringt große Erfahrung aus der Arbeit mit Unternehmen aller Branchen in die Diskussion ein und unterstützt so auch Formate wie diesen Podcast hier, die den Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis und Führungspersönlichkeiten fördern.
Werbung Ende.
So, und wann merkt man denn dann, dass man sagt, okay, die Massagesitze sind dann zwar ein wichtiges Feature, um ein Auto dann in einem bestimmten Segment zu positionieren, aber es macht natürlich am Produktauto dann doch eher den kleineren Teil aus, wo man dann sagt, okay, jetzt bin ich mit Marketing, mit dem, was ich bewegen kann, dann auch irgendwann am Ende, sodass man sagt, das ist nicht das Richtige für mich. Ich will mehr bewegen können, aber hier sind die Rahmenbedingungen einfach dafür nicht gegeben. Wie merkt man das und vor allen Dingen, wie setzt man das dann auch um?
Wie setzt man das um, wenn man merkt, dass es
nicht, man
Veränderungen für sich braucht? Ich glaube, das kommt so, also das kam bei mir nie sehr geplant. Das kam meistens von außen, dass mir jemand eine neue Position angeboten hat und ich dann gesagt habe, das passt. Da gehe ich den nächsten Schritt. Und jetzt war es ja so, dass man mir dann, als Opel verkauft wurde, dann kam wirklich per Zufall die Anfrage der CEO-Position für Douglas. Und sie haben es, das können Sie auch mal wahrscheinlich erforschen, auch an der Uni, sie haben sehr wenige CMOs, die den Schritt in die CEO-Rolle machen. In Deutschland, weil, oder wahrscheinlich auch in der Schweiz, aber ich weiß es nicht für die Schweiz, in Deutschland auf jeden Fall, weil wir in Deutschland, wir sind keine Markenartikelnation. Wir sind eine Engineering-Nation, wir sind eine Maschinenbau-Nation. Und deswegen haben sie die meisten CEOs, kommen aus der Ecke oder eben aus der CFO-Ecke sehr stark, ja. In Frankreich, in Italien, in Spanien ist es ganz anders, auch in den USA, wo die großen Markenartikel-CEOs kommen meistens aus dem Marketing. Ich glaube, es gibt keinen L'Oreal-CEO, der nicht vorher mal im Marketing war. Ne? Und dann bot man mir diese CEO-Rolle an, in der Branche, in der Kosmetikbranche wieder, auch wenn es der Retailer war und nicht jetzt der Hersteller. Und das habe ich natürlich schon als eine super Chance für mich erachtet und bin deswegen auch den Schritt gegangen. Ne? Weil eine CEO-Position ist etwas völlig anderes als eine CMO-Position. Ne?
Absolut. Und da würde ich auch gerne mal einhaken. Man wird ja auch an anderen Dingen gemessen. Und man kriegt auch, glaube ich, eine andere Veränderungsbotschaft mit, die man jetzt einführen soll oder für die man stehen soll. Das sind ja auch die wichtigsten Gespräche, glaube ich, wenn man dann eben mit dem Aufsichtsrat in Deutschland spricht, wie würde man das ausgestalten, wo würden Prioritäten sein, auch natürlich ein Gefühl dafür zu bekommen, was der Inhaber oder auch der Aufsichtsrat eben gerne möchte und passt das zu einem als Person, damit man eben dann auch sagt, ich bin hier die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit, weil letztendlich macht das ja, glaube ich, auch den Erfolg aus, dass man dieses Momentum irgendwo trifft.
Also dieser Match muss sein. Und bei Douglas war es so, dass ich mir den Case sozusagen angeschaut habe und dann mit einem strategischen Vorschlag gekommen bin, wie ich es denn machen würde. Und das ist ganz wichtig, dass man das dann abgleicht. Ne? Ist das eine gemeinsame Vorstellung oder kommt man da gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Und das würde ich auch jedem empfehlen, das so zu tun, vor allen Dingen bei einer CEO-Rolle, dass man sich am Anfang über die Strategie einig wird. Ja. Und natürlich auch, sind genug Mittel da, diese Strategie auch zu fahren. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist es wie mit Handschellen, das Management. Und sie haben immer eine Erwartungshaltung der Eigentümer oder des Aufsichtsrates, je nachdem, was es für eine Company ist. Im Falle von Douglas war es ja Private Equity. Und das ist nochmal eine besondere Situation, weil Private Equity ist darauf angelegt, das eine Zeit lang zu haben und dann auch mit Gewinnen weiter zu verkaufen. Das heißt, sie managen ja eine gewisse Phase, wo sie den Wert einer Company schon dramatisch erhöhen müssen oder sollten, damit dann es wieder weitergereicht werden kann. Das ist nochmal etwas Besonderes, ja, was ich so ja vorher auch nicht kannte, weil ich vorher ja immer in Großkonzernen war und nie in einem Private Equity geführten Unternehmen.
Kommt da so ein bisschen dann auch der Konflikt, in dem man sich vielleicht manchmal fühlt, dass man eben für Private Equity oder für die Zielsetzung, die Private Equity hat, dann gewisse kurzfristige Dinge machen muss, damit sich das entsprechend in den Zahlen niederschlägt, damit die Story, die Private Equity erzählen will, um einen Exit hinzubekommen, auch erfüllt ist, aber das vielleicht auch manchmal in einem Konflikt stehen kann zur langfristigen Strategie, die man eigentlich vor Augen hat und wo man sagt eben, das ist auch mal ein Tal, was man durchstreitet, was aber in der Strategie auch vorkommt und auch vorkommen muss, um dann dafür das nächste Plateau zum Beispiel zu erreichen. Aber dieser Konflikt, haben Sie sich in dem gefühlt oder sagen Sie, nee, der ist theoretisch?
Ich glaube, dass der vor allen Dingen theoretisch ist, weil Sie sollten immer aus meiner Sicht als CEO oder auch als Vorstand ein Unternehmen und gerade wenn es ein Markenunternehmen ist, das Unternehmen für die Langfristigkeit managen oder für die Ewigkeit. Also eigentlich sollte man bei so großen ikonischen Marken, ob das jetzt Herstellermarken sind oder Retailmarken, Douglas ist eine Marke über 100 Jahre auch, ja, Opel, ja, Schwarzkopf, Persil, ja, sind alles Marken, die ja für die Ewigkeit gemanagt werden müssen. Es gibt Phasen, wo sie diesen Konflikt haben können, aber ich glaube, dass Private Equity heute auch nichts mehr mit Private Equity von vor 20 Jahren zu tun hat, ja. Und ich glaube, Private Equity ist auch jetzt zunehmend im Markenartikelbereich ja vertreten und es ist ihnen auch bewusst, dass man eine Marke anders managt oder anders managen muss, ja, als vielleicht eine andere Art von Unternehmen. Ich glaube, dieser Konflikt entsteht eher zum Ende der Periode als zum Anfang. Aber wenn man sich darauf verständigt, dass man den Wert des Unternehmens erhöhen möchte, dann ist es und damit auch den Wert der Marke, weil am Ende, wenn sie was verkaufen, dann verkaufen sie auch die Marke. Also ich glaube, da gibt es schon einen guten Konsens, den man hat. Aber im Falle von Douglas war es natürlich so, und das ist ja auch wichtig, wenn Rahmenbedingungen sich drastisch ändern, wie schnell kann man dann eigentlich reagieren? Und das gilt ja nicht nur für Markenartikel, das gilt ja für die gesamte Industrie, für die gesamte Wirtschaft, weil meine Erkenntnis aus jetzt vielen Jahren Management ist ja, die Schnelligkeit, wie sie sich an neue Gegebenheiten adaptieren. Das können neue Konsumentenwünsche sein, das können aber Rahmenbedingungen sein, die sie gar nicht beeinflussen können, wie eine Pandemie zum Beispiel. Aber je schneller und intelligenter und smarter sie sich an neue Situationen anlegen können und daraus wieder den Weg nach vorne schaffen, desto besser, desto wettbewerbsfähiger sind sie.
Mhm. Und diese Rahmenbedingungen eben bei Douglas, eben das ist ja dann eben auch die Corona-Zeit, über die wir sprechen. Und die Digitalisierung war doch auch eines der Themen. Also absolut. Auch mal ein eigener Online-Shop, ja. Der entsprechend ja. gepusht wird, damit man weniger über Online-Shops Dritter, auch aus Margengründen, höchstwahrscheinlich profitieren kann. Was ist das da damals für eine Zeit gewesen, wenn man also die eigenen Retail-Läden alle schließen muss, der gesamte Umsatz sofort wegbricht, die Kosten natürlich erstmal bleiben. Ich nehme an, man wird schnell auch Richtung Kurzarbeit gegangen sein, um zumindest einen Teil dann auch in eine andere Richtung zu bekommen. Wenn Sie sich daran zurückerinnern, das sind ja dann auch Herausforderungen als CEO, die man vorher nicht hatte und auch nicht denken konnte. Nee. Wie war das?
Also als ich zu Douglas kam, war ja das große Thema Amazon. Also killt Amazon jeden Retailer? Und inwieweit entwickelt der E-Commerce-Bereich sich, also die Konsumentengewohnheiten, wie weit und wie schnell ändern die sich? Wie viel Online-Geschäft wird entstehen, ja, und wie viel stationäres Geschäft wird bleiben? Das war ja so ein bisschen die Herausforderung und Amazon war so, oh, Hilfe, ja. Am Ende hat sich herausgestellt, dass ein Platz für einen Specialty-Retailer im Premium-Bereich wie Douglas neben Amazon prima existieren kann. So, dann kam die Pandemie und dann war über Nacht oder innerhalb von 2 Wochen war alles anders. Und dann kam die Verordnung, wir müssen alle Filialen schließen in Deutschland. Das war ja in der Schweiz anders, ne? Das war ja deutlich entspannter. Und das Schlimme damals war ja, aber die Drogeriemärkte, die dürfen noch aufhaben, ja. Und die Logik habe ich bis heute nicht verstehen können. Man hat dann gesagt, ja, Drogerie ist täglicher Bedarf, Parfümerie ist kein täglicher Bedarf, was ja gar nicht stimmt, weil die Leute, die ihre Hautcreme in der Parfümerie kaufen, haben genauso einen täglichen Bedarf wie die, die in den Drogeriemarkt gehen. Aber anyway, so war es. Und dann genau, was Sie sagen, die Fixkosten laufen weiter, aber der Umsatz ist weg. Und zum Glück haben wir ja damals sehr früh, weit vor Corona schon gesagt, wir müssen das Geschäft digitalisieren, der Onlinehandel kommt. Und dann haben wir auch die Organisation umgebaut, wir haben eine Digital Officerin reingenommen und waren auch gegenüber anderen Retailern schon sehr, sehr weit. Und dann haben wir im Prinzip aufs Gas gedrückt und haben gesagt, okay, jetzt bricht unser stationäres Geschäft weg, jetzt volle Pulle online. Und deswegen sind wir einigermaßen gut durch die Corona-Zeit gekommen, weil wir eben so schnell und so gut auf online wachsen konnten und dann mit der App und allen Features, die man im E-Commerce haben muss. Und da haben wir ja das Geschäft, als ich anfing, waren es 200 Millionen bei Douglas Online Umsatz. Als ich ging, waren es 1,3 Milliarden. So. Und nach Corona war die Situation aber genau wieder umgekehrt, ja. Dann brach das Online-Geschäft ein Stück weit wieder zusammen, weil natürlich, wir hatten alle das Bedürfnis, endlich mal wieder in die Stadt einkaufen zu gehen. Und diese ganzen Verwerfungen durch die Pandemie, die waren ja auch etwas langfristiger als nur innerhalb von irgendwie 3 Monaten, diese ganze Kurve, ja. Wir haben aber immer schon gesagt, auch das beste Modell ist Omnichannel für Douglas, weil Hauptsache Douglas, habe ich immer gesagt. Ist mir ganz egal, wo die Leute kaufen, online oder stationär. Und so muss es auch sein, ja. Und so ist es ja auch heute. Und das ist die richtige Strategie. Der andere Punkt bei einem Retailer ist das Sortiment. Also wenn Sie im Premium-Beauty-Bereich unterwegs sind, dann müssen Sie die trendy, hippen Marken aus USA oder aus Asien früh im Sortiment haben. Und das ist eine ganz besondere Fähigkeit. Dafür brauchen Sie Einkäufer und Einkäuferinnen, die das wirklich leben, die in der Welt vernetzt sind, die rüberreisen, die die Marken überzeugen, nicht zu Sephora zu gehen, sondern zu Douglas zu gehen, ja. Und das war so der zweite mein großer Schwerpunkt auch, dafür zu sorgen, dass Douglas eine Chance hat, diese Trendmarken ins Sortiment zu bekommen. Ja, und damit auch die Verjüngung der Retail-Marke Douglas weiter zu stützen. Weil am Ende war das ja ein ähnlicher Ausgangspunkt wie Schwarzkopf, wie Opel. Auch Douglas war ein bisschen verstaubt, als ich kam. Und die Aufgabe war es, wieder zu einem sexy Beauty-Retailer zu machen.
Ist das der rote Faden, der uns jetzt auch zu Weleda führt?
Ja, das glaube ich, ja. Weil Weleda war auch in einer Situation, dass die Marke Modernisierung brauchte. Ja, sie brauchte Innovationen. Und Innovationen können natürlich Marken sehr schnell, das ist ein guter Hebel, eine Marke zu modernisieren. Und der ganz entscheidende Moment war, als ich kontaktiert wurde zum Thema Weleda und ich besuchte den Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd. Weleda hat 6 Heilpflanzengärten weltweit, wo auf biodynamische Anbauweise die Heilpflanzen kultiviert werden, die dann in die Produkte kommen. Und ich in diesem Heilpflanzengarten erleben konnte, wie das überhaupt gemacht wird. Und mir wurde zum ersten Mal richtig bewusst, was eigentlich auch in Kosmetikprodukten sein kann. Weil vorher war das für mich eine Chemieabteilung. Natürlich mussten das Top-Formeln sein, aber es war immer irgendwie die Chemie. Und hier war ich am ganz anderen Ende, nämlich hier ist eigentlich ein Agrarunternehmen, ein Landwirtschaftsunternehmen, was Heilpflanzen kultiviert oder dafür sorgt, dass sie in Partnerschaften angebaut werden und dann durch Wissenschaft und im Labor verfeinert werden, auf dieses Niveau gebracht werden. Und als ich dann mich durch die Weleda-Palette durchgetestet habe, habe ich diesen Unterschied auch gemerkt zwischen den Weleda-Formeln und zwischen herkömmlichen Kosmetikprodukten. Und das hat mich total überzeugt. Und wenn Sie eine Substanz haben, können Sie eigentlich dann die Transformation viel schneller starten. Und was wir ja heute erleben mit Weleda innerhalb von 2 Jahren, ist ja viel schneller gewesen als Transformation, als das, was ich vorher transformiert habe. Also die Geschwindigkeit konnte bei Weleda schneller sein, weil die Produktqualität und die Substanz so gut ist. Ja.
Das heißt, das war nicht nur eine berufliche Transformation, sondern auch eine private Beauty-Transformation?
Ja, das auch. Und aber ich gehe eigentlich zurück ganz zu meinen Wurzeln. Ja. Ich bin im Garten groß geworden. Mhm. Also meine Eltern hatten einen riesen Garten und da habe ich meine ganze Kindheit verbracht. Also diese Naturverbundenheit, die ist mir in die Wiege gelegt. Und ich bin auch ein Urban Gardening Fan. Ich habe eine große Dachterrasse, da wird alles angebaut. Eine Zeit lang kann ich mich selber ernähren im Sommer, wenn die Beeren alle reif sind. Also ich habe immer eine große Affinität zur Natur gehabt. Das hat mich aber nie in der Kosmetik, das war nie ein Fixstern in der Kosmetik, da ich gesagt habe, ich muss endlich mal Naturkosmetik machen. Aber so kamen plötzlich intuitiv und eigentlich ungewollt diese zwei Enden zusammen.
Sie haben ja vorhin schon den Tipp gegeben, wenn man CEO irgendwo wird, unbedingt im Gespräch schon vorab die strategische Ausrichtung zu klären. Wie war das denn dann bei Ihrem Schritt zu Weleda? Also welche strategische Ausrichtung, die Sie selber planen, haben Sie dann da damals vorgelegt und die anscheinend dann auch auf fruchtbaren Boden getroffen ist?
Also ich bin natürlich gekommen mit einem, ich kam mit einer Präsentation für den Verwaltungsrat oder das Nominierungskomitee und habe gesagt, so stelle ich mir das vor. So steht ihr im Moment da, ja. Das muss jetzt geschehen und so könnte man es machen. Natürlich mit Schwerpunkt Kosmetik. Aber wir dürfen nicht vergessen, Weleda hat ja auch 800 Arzneimittel. Und das ist etwas, was ich bei Douglas ja schon wahrgenommen hatte, dass der Schönheits- und der Gesundheitsmarkt immer näher zusammenkommen, weil es geht darum, lange gesund und schön zu sein, Thema Longevity. Und da gehören eben auch Kategorien dazu, wie OTC-Produkte, Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und. Und das fand ich eine echte Bereicherung, dass ich jetzt nicht nur ein Kosmetikunternehmen manage, sondern auch noch ein Pharmaunternehmen. In das Pharma-Thema muss man sich ein bisschen länger einarbeiten, ja, aber das ist sehr faszinierend. Und jetzt haben wir natürlich viel in kurzer Zeit geschafft in der Kosmetik. Das wächst alles hervorragend. Und auch im Pharma-Bereich merkt man erste positive Impulse. Und jetzt, das ist auch das, was ich mir jetzt für die nächste Phase persönlich ins Heft geschrieben habe, wie kann ich dieses starke Wachstum jetzt im Pharma-Bereich erreichen? Da muss ich natürlich ein bisschen fokussieren, muss mir ein, zwei Präparate raussuchen und sagen, okay, und da gehen wir jetzt richtig in die Vermarktung rein, ja.
Wie schnell kann man denn selbst als CEO wirken? Weil man wird ja angestellt und man ist ja dann, man stellt strategische Weichen. Also wie langfristig ist das, dass man sich selbst oder auch vielleicht andere im Unternehmen einem als Person positive Resultate zuschreiben?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie schnell sie Ergebnisse haben. Also eine Organisation reagiert auf einen neuen CEO und eine Transformation immer so. Es gibt die, die sagen, oh Gott sei Dank, jetzt kommt mal jemand hier, ne? Jetzt geht's voran. Dann gibt's die, die sagen, mal abwarten, ne? Mal sehen, okay, geht die Strategie denn auf? Und der dritte Teil ist, der sagt, nee, also da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Ja, das ist nicht mehr meine Weleda, ja. Und diese drei Anteile haben sie natürlich ja auch gehabt. So, und dann haben sie diese Phase, wo es losgeht, aber sie haben noch die Phase der Unsicherheit. Klappt das denn? Kommen denn die Ergebnisse? Und dann, wenn die Ergebnisse kommen, der Umsatz steigt, der Marktanteil steigt, die P&L verbessert sich, muss ja auch unten was übrig bleiben, dann kommen sie in diese Überzeugungsphase. Dann sind viele, die sagen, hey, super. Und dann kommt der Stolz. Ne? Dann, wenn die Zahlen gut sind und die Recognition von außen da ist, ne? Die Medien berichten positiv, ja. Der persönliche Freundes- und Bekanntenkreis sagt, hey, das ist ja toll, was da bei Weleda passiert, da passiert ja richtig was, ich habe die neuen Produkte entdeckt, das ist ja ein super Unternehmen. Ne? So, und wenn diese Spirale losgeht, ne, dann ist das so ein bisschen so eine Self-Fulfilling-Spirale, die wird dann immer breiter und immer schneller und dann kommen sie in einen positiven Swing rein und dann wird natürlich vieles einfacher und dann haben sie die Organisation auch einmal jetzt mitgenommen. Aber bis dahin ist es in der CEO-Rolle mit das Wichtigste kommunizieren, 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 erklären, erklären, erklären. Ja, welche Strategie, was sind die Hebel der Strategie, was sind die Maßnahmen? Und der andere große Hebel ist natürlich das Team. Also je nachdem, was Sie für eine Aufgabe vor sich haben, brauchen Sie das richtige Team und Sie brauchen auch hier und da natürlich andere Kompetenzen und neue Kompetenzen. Und die Umgestaltung der Organisation ist wahrscheinlich das Wichtigste, je nach Aufgabe, für die ersten 12 bis 20 Monate.
Und jetzt habe ich vorab gelesen, ich meine, es war bis 2030, dass Sie eine Umsatzverdopplung anstreben, stimmt das? Was sind da genau die Stellhebel? Also da werden Sie wahrscheinlich schon einiges in die Wege geleitet haben. Umsatzverdopplung ist ja ein ambitioniertes Ziel. Wie erreichen Sie das?
Also wir haben ja zwei Geschäftseinheiten, Kosmetik und Pharma. Und für beide haben wir den Anspruch auch an dieses Wachstum. Bei der Kosmetik ist der eine Hebel und das sicherlich der Haupthebel ist die Innovation, Neuprodukte. Der Kosmetikmarkt tickt über Neuprodukte. Die müssen relevant sein, die müssen sich differenzieren, wie das, was wir jetzt hier stehen haben, die Drops zum Lutschen. Die haben wir vor 2,5 Wochen eingeführt und die kommen hervorragend an, weil es ist etwas Neues von der Anwendungsform. Es ist relevant, weil die Kategorie der Serien wächst sehr stark in der Gesichtspflege. Und es ist natürlich wie Leder jetzt auf jung und modern. Und damit spreche ich jetzt nochmal ganz andere Zielgruppen an für die Marke als vorher. Was war jetzt nochmal die Frage? Innovation, das ist ja. Der eine Stellhebel. So, der zweite Stellhebel ist das Thema Digitalisierung. Natürlich auch bei Veleda. Es gab noch keinen eigenen Online-Shop in den Kernmärkten Deutschland und Schweiz. Das haben wir natürlich schnell geändert und wir machen heute schon ein sehr gutes Geschäft mit online. Und nicht nur die Digitalisierung jetzt im E-Commerce, sondern die Digitalisierung auch im Marketing, nämlich das ganze Thema Social Media Marketing. Ne? Das musste erst aufgebaut werden und das wird auch weiterhin ein großer Stellhebel sein. So, der dritte Stellhebel ist die Internationalisierung. Veleda macht ja noch roundabout 40-45% des Umsatzes in den Heimatmärkten, also der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber wir wachsen überproportional in anderen Märkten dieser Welt. Wir sind eigentlich überall vertreten und wir wachsen auch stark. Das heißt, da habe ich noch einen Riesenhebel über die Internationalisierung. Und die vierte Säule, eine ganz spezielle Säule, ist das Thema Premium. Veleda ist hauptsächlich im Apothekenkanal und in Deutschland im Drogeriekanal, ja. Wir sind nicht in der Parfümerie. So, und jetzt gehen wir diesen Schritt. Jetzt genau, gerade wo wir hier sitzen im Herbst, mit zwei, wir nennen das Prestigelinien für Veleda. Wir haben auch eine neue Organisationseinheit gegründet, eine Vermarktungseinheit Veleda Prestige. Und wir gehen jetzt in die Parfümerie mit einer neuen Gesichtspflege, Cell Longevity, das Thema Longevity, und mit einer Marke für die ganz jungen Zielgruppen mit Prinzessin Madeleine zusammen, nennt sich Minlen, wo wir sagen, dass eigentlich die junge Haut eine besondere Pflege braucht. Die sollen nicht die Anti-Aging und die Retinolcreme der Mutter verwenden, sondern die kriegen was Schönes, Modernes, aber was für ihre Haut in Verantwortung auch für die Haut gemacht wurde. Und da starten wir jetzt im Herbst und dann findet man uns eben auch bei Douglas und nicht nur im Drogeriemarkt.
Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt eben, Veleda ist ja auch noch zusätzlich aufgeladen durch einen ideologischen Überbau, anthroposophisch, und es geht auch um Achtsamkeit, also um ganz neue Dinge, die sozusagen in der, ich sage jetzt einfach mal, kapitalistischen Markenentwicklung weniger eine Rolle spielen. Und Longevity als Stichwort ist ja auch so ein Zug, auf den man aktuell gerne aufspringt, der aber auch noch viele, sag ich mal, unbewiesene Dinge hat. Also wie komme ich wirklich zu Longevity? Und wenn man dann teilweise die Ikonen dort, ein Brian Johnson, der sich jeden Tag irgendwelche hundertfachen Dinge injiziert, um dann eben möglichst jung zu sein, wo man doch sagt, so richtig anthroposophisch kann ich mir das, also mit dem Markenkern der Anthroposophie, kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen.
Aber ich glaube, dass das anthroposophische Konzept ist ja ein holistisches Konzept. Ne? Ein Körper, Seele und Geist oder Spirit. Viele Marken oder viele Bewegungen sagen dann eben Body, Soul and Mind zum Beispiel. Ne? Und das ist ja diese ganzen holistischen Konzepte sind ja total aktuell, ja, ob das Ayurveda ist, ob das TCM ist. Und aus dieser gleichen Wurzel kommt ja die anthroposophische Bewegung, nämlich den Menschen nicht nur körperlich zu sehen, sondern die beiden anderen Komponenten, die Seele und den Geist mitzusehen. Und wenn ich in die Medizin schaue, dann glaube ich, wäre es ja ganz, ganz wichtig in unserem Gesundheitssystem, das mal so auch zu sehen, ja, nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern mal deutlich mehr die Ursachen. Und viele Ursachen sind eben seelischer Art von Krankheiten oder eben auch, ich kann es mit einem gewissen Spirit viel besser gesund werden als ohne. Und ich habe damals, bevor ich gestartet bin, mir die anthroposophische Klinik in Berlin angeschaut, die Klinik Havelhöhe, um zu verstehen, was bedeutet anthroposophische Medizin und wo kommen die Gründer von Vileda eigentlich her. Weil es war ja Dr. Ita Wegmann als Ärztin, als Gynäkologin, die erste Frau übrigens, die in der Schweiz ihre eigene Klinik gegründet hatte. Ja, das ist ja auch irgendwie schön. Ja. Und es war Rudolf Steiner, der den geistigen Überbau geschaffen hat. Aber die anthroposophische Medizin ist ja von ihr sehr stark geprägt worden. Und was ich erlebt habe in der Klinik, in der Klinik Havelhöhe, wie mit Patienten umgegangen wird. Eben nicht nur hier werden die Tabletten verabreicht oder operiert oder sonst was. Das muss auch sein. Die anthroposophische Medizin baut auf der konventionellen auf. Und das ist auch ganz wichtig. Viele denken, das ist irgendwie so eine eigene Sache, die nichts mit der Schulmedizin zu tun hat und das ist irgendwie Esoterik. Nein, die anthroposophische Medizin, die Ärzte, das ist eine Zusatzausbildung. Die sind alle schulmedizinisch und dann bekommen sie die Zusatzausbildung anthroposophische Arzt oder Ärztin. Und wie mit dem Patienten umgegangen wird, wie geschaut wird, gibt es andere Ursachen für diese Krankheiten. Das finde ich absolut modern. Und da stehe ich 1000% dahinter. Und hier gibt es ja auch die anthroposophische Klinik in Arlesheim, ja, das sind ja auch unsere Shareholder. Und ich finde das die modernste Medizin, die man eigentlich haben kann. Wir als Vileda, wir sind ja keine Klinik, wir sind auch nicht die anthroposophische Philosophie, wir sind von der Anthroposophie inspiriert. Und so leben wir es auch. Das heißt, die Philosophie oder das geistige Gut fließt in unsere Firma ein, auch in die Produktentwicklung, aber eben inspiriert. Es ist was anderes, anthroposophische Medizin oder die Anwendung der Medizin ist was anderes als die Arzneimittel, die wir zur Verfügung stellen.
Mich würde jetzt auch zum Abschluss dieser Folge interessieren, Sie hatten ja als CEO eben von Douglas Private Equity als Eigentümer. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wer jetzt die Eigentümerschaft ist. Kriegt man da ganz andere Agenten vorgelegt, wenn es zu einem gemeinsamen Treffen kommt mit ganz anderen Inhalten? Da werden andere Fragen gestellt oder ist es dann doch nicht so unterschiedlich?
Also am Ende ist es ein betriebswirtschaftliches Unternehmen, wo auch die P&L natürlich eine Rolle spielt und stimmen muss, ja, und auch die Eigentümer auch eine Erwartungshaltung haben, was die Dividende angeht, ja. Das also dann erstmal Klammer auf, Klammer zu. Aber darüber hinaus betrachtet man ein Unternehmen deutlich holistischer als viele andere das tun, würde ich mal sagen. Und es geht immer auch sehr stark um die Organisation. Es geht sehr stark um den Menschen. Und der Purpose von Vileda ist ja zu wirtschaften im Einklang mit Mensch und Natur. Und das sind genau die beiden Komponenten, die jetzt in Verwaltungsratssitzungen bei Vileda eine viel größere Rolle spielen als bei allen Unternehmen, wo ich vorher war. Nämlich das Thema Natur, in Einklang mit Natur. Und da spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Weil Vileda hat einen Logistikcampus gebaut aus Lehm und aus Holz. Das hätte man viel billiger haben können. Ja, aber da kommt eben jetzt der Purpose rein, ne? In Einklang mit Mensch und Natur. Und das macht es ja auch so wertvoll. Ja, und das geht eben über das reine P&L-Management hinaus. Ja, und der Mensch steht sehr stark im Mittelpunkt. Also ich als CEO gibt es auch eine Erwartungshaltung, wie eine Organisation geführt wird und nicht nur, was unten übrig bleibt. Auch was unten übrig bleibt, aber nicht alleine, was unten übrig bleibt. Und deswegen diskutieren wir auch viele Themen. Wie steht die Organisation da? Wie fühlt eine Organisation sich? Ja? Wie begleitet man die Transformation? Also die menschlichen, der Teamgeist, die Werte von Beleda. Wir haben uns neue Leadership Principles gegeben, die auch klar entrepreneurial sind, ja, und auch Accountability, Innovation etc., aber eben auch der Respekt voreinander, der Umgang miteinander. Und bei ganz vielen Unternehmen steht das auf dem Papier, in den Unterlagen, in den Principles, wird aber nicht so gelebt. Hier, glaube ich, wird sehr darauf geachtet und in dem Geiste habe ich mich auch verschrieben, dass es gelebt wird. Und ich bin sicherlich nicht perfekt, auf keinen Fall. Und ich gehöre wahrscheinlich auch eher zu der Managerinnen Charakter, Dinge schnell nach vorne zu treiben, ja, sehr aktiv und auch starke, hier und da starke Guidance zu geben. Und deswegen sage ich auch, Beleda macht mich auch zur kompletteren und besseren Managerin.
Und trotzdem glaube ich, dass es immer mal wieder zu solchen Situationen kommt, weil Geld kann man ja immer nur einmal ausgeben. Das heißt, wenn ich jetzt ein teures Logistikzentrum habe und denke, Mensch, eigentlich mit Prinzessin Madeleine könnte ich noch ein bisschen mehr Gas geben, ja, dann kann ich es ja nicht beides gleichzeitig machen, höchstwahrscheinlich, weil die Mittel begrenzt sind. Das ist ja normal.
Ja.
Wie merken Sie das in sich selber, dass Sie sagen, oh, jetzt muss ich der Anthroposophie noch mal eine etwas mehr Raum geben und mit anderen Dingen zurückstecken, aber dann kommt wieder meine Zeit und dann gehe ich wieder auf das, wo ich sage, da glaube ich, noch mehr Wachstum rausholen zu können aus der Marke zum Beispiel.
Aber ich glaube, diesen Dialog mit sich selbst, den ich mit mir selber führe, den habe ich ganz am Anfang geführt, ob ich es überhaupt mache. Und dann brauchen Sie für sich selber da auch ein Verständnis, ne? dass Sie das auch wollen. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, dieses Holistische und auch dieses im Einklang mit der Natur, da habe ich auch für mich einen Haken dran gemacht, ja. Und das hat für mich heute eine andere Präsenz, als es in den Tätigkeiten davor hatte, ja. Und dann fällt Ihnen das dann nicht mehr so schwer, ab und zu auch einen Kompromiss einzugehen, wo Sie vielleicht rein betriebswirtschaftlich sagen, oh, da könnte ich noch mehr rausholen. Aber nein, wir investieren dann doch in mehr Nachhaltigkeit, ja. Das ist dann einfacher, wenn Sie einmal diesen Grunddiskurs mit sich selber hatten, ja. Und ich meine, am Ende des Tages, da bin ich von überzeugt, machen wir mit der Art, wie wir wirtschaften, die Welt ja auch ein bisschen besser. Gerade mit der Nachhaltigkeit und dem holistischen Verständnis. Und das ist ja im Moment nicht mehr so en vogue. Also das Thema Nachhaltigkeit hat man erst das Gefühl, das existiert nicht mehr. Das Thema Diversity ist weit runtergefahren. Und wenn jetzt nicht wir als in Anführungsstrichen Purpose-Unternehmen da die Fahne hochhalten, wer soll sie denn hochhalten, ja? Und ich möchte mir ja auch gerne am Ende meiner Karriere oder am Ende des Lebens ins Gesicht gucken können und sagen können, hey Tina, du hast auch was Gutes, nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern eben auch was Gutes für andere und für die Welt getan.
Wenn man sich da in den Spiegel anguckt und das Gesicht strahlt einem entgegen, weil die richtigen Produkte dafür gesorgt haben, dass es auch zur Geltung kommt, ist es besonders schön.
Da sind wir beim Thema Longevity wieder, ja. Mal gucken, wie es sich entwickelt, ja.
Verbrenner oder E-Auto?
Verbrenner.
Entscheidung datengetrieben oder aus dem Bauch?
Beides. Erst datengetrieben und der Rest Bauch.
Lieber geschriebene Informationen bekommen oder das Gespräch suchen?
Das Gespräch suchen.
Lieber auf Geschäftsreisen oder hier im dritten Stock im Büro?
Beides, ja. Also ich bin gerne hier und den Austausch, aber ich muss und will auch in die Märkte.
Online kaufen oder stationär?
Online.
Early Bird oder Nachteule?
Early Bird.
Selber kochen oder ins Restaurant?
Ins Restaurant.
Lieber ein gut vermarktetes Produkt, was aber als Produkt nicht so toll ist, oder ein schlecht vermarktetes Produkt, was aber extrem toll ist als Produkt selbst?
Letzteres, ja. Okay.
über Sport runterkommen oder auf der Couch runterkommen?
Über Sport, mehr und mehr.
Und dann passt meine letzte sogar dazu unabgesprochen. Bergwanderung oder Yoga-Session?
Yoga-Session.
Ganz herzlichen Dank für diese erste Folge, die wir hier gemeinsam machen durften. Das war ein sehr buntes Bild, hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Dankeschön.
Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer
und Florian Hohmann.